Also sobald du in die Gegenwart Gottes kommst, bist du begnadigt für Zeit und Ewigkeit und du darfst die Wunder Gottes erwarten. Mein Thema heute ist, Gott will das Beste für dich. Halleluja, das Allerbeste. Und das Allerbeste ist gerade gut genug für mich. Ich bin mit was anderem nicht zufrieden. Ich möchte das Allerbeste haben. Und Gott sagt, im Angesicht deiner Feinde, der Schwierigkeiten, der Probleme, was auch immer sein mag, decke ich den Tisch. Zuerst einmal möchte ich noch ganz kurz schnell einladen für Mittwoch. Wir werden ein gutes Thema haben. Wie betet man und wo betet man am besten? Und wie betet man am besten? Im Knien, im Stehen, Hände hoch, Hände in der Hosentasche oder auf dem Rücken. Wie betet man richtig? Mit dem Herzen. Halleluja. Im Geist und in der Wahrheit heißt es in der Bibel. Aber ich werde noch ein paar gute Gedanken dir weitergeben, die mir geholfen haben. Und ich möchte auch hier an diesem Platz weitergeben Informationen, die mir geholfen haben, die mir mein Leben erleichtert haben, die mein Leben geebnet haben. So Informationen, wie und wo betet man richtig. Was ist das richtige Gebet auch? Viele Leute kommen zu mir und sagen, Pastor, kannst du mir ein Gebet aufschreiben? Was soll ich beten? Sag dem lieben Gott das, was dich bedrückt. Sag ihm, was dich beschäftigt. Sag, was dir Not macht, wo du Angst hast. Und sag ihm so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Gott segne dich. Verstehst du? Red nicht so fromm in Vater, Sohn und Heiliger Geist und den ganzen Mix da durcheinander bringen. Dann, wie soll ich beten? Nein, sag ihm, was dich bewegt. Sag zu Gott, Daddy, durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vati. Weißt du, wie ich zu Gott sage, Papi. Papi. Gott ist mein Papi. Halleluja, Daddy. Aber viele Menschen haben ein gestörtes Verhältnis zum Vater und deshalb haben sie auch Probleme, zu Gott Daddy zu sagen. Aber nur nebenbei jetzt. Am Freitag wird das Thema sein, achte auf die kleinen Anfänge. Alles fängt bei Gott ganz klein an. Nur eine Zelle, ein Korn oder sonst etwas. Es fängt mit Kleinigkeiten an. Gottes Reich fängt mit Kleinigkeiten an und kommt nicht mit äußeren Gebärden. Es fängt klein an. Achte auf die Kleinigkeiten in deinem Leben. Achte auf die Kleinigkeiten in deinem Leben. So. Am Samstag wird das Thema sein, jetzt ist die richtige Zeit. Nicht jetzt, hier und heute, nein, jetzt. Jetzt, da wo du bist, was gerade passiert, das ist das Richtige. So Kairos und Kronos, werde ich darüber sprechen, was ist die richtige Zeit. Just in time, Gott will dir helfen im richtigen Augenblick. Und am kommenden Sonntag werde ich über die Wirkungen des Wortes Gottes sprechen. Weißt du, du musst Tabletten einnehmen. Wenn der Arzt die Tabletten verschreibt und wenn du Tabletten aus der Apotheke die holst oder Medikamente, die musst du einnehmen. Nicht nur angucken, nicht nur bewundern und nicht nur sagen, oh, das ist eine tolle Medizin, die Pharmaindustrie, was die alles hergestellt haben, wie das alles so funktioniert. Du musst schlucken. Das Wort Gottes muss geschluckt werden. Und du weißt es, wie es in der Bibel einmal heißt, jemand musste sogar das Buch, die Bibel, essen. Und er hat es gegessen, das war in seinem Mund wie Honig. Wunderbar, fantastisch. Aber in seinem Bauch. Hot Pepper Soße. Das hat gewirkt. Das hat gebrannt. Und dann brennt es in allen Gebeinen. Weißt du, wir müssen das Wort Gottes zuerst essen. Das klingt zuerst gut. Ach, prima. Aber dann wirkt es in uns. Dann funktioniert das Wort Gottes so. Gott will das Beste für dich, ist mein Thema. Er will uns das Beste geben. Das beste Kleid, als der verlorene Sohn nach Hause kam. Bring ihm das beste Kleid. Den fetten Ochsen, den wir gemästet haben. Und so weiter. Die beste Musi. Alles bringt das Beste her. Gott will, wenn du nach Hause kommst, wenn du einmal im Himmel ankommst, da wird das Beste serviert. Das beste Kleid. Und alles im Angesicht deiner Feinde, denen läuft Saft im Mund zusammen, wenn die sehen, was Gott, der liebe Gott dir alles schenkt und gibt und zufügt. So, freu dich. Gott will das Beste. Und er erwartet in 2. Mose, wenn wir lesen, beschreibt, wie die Juden das Opfer bringen sollten. Wenn die Leute den lieben Gott, damals die Juden, was Gott opfern sollen, sie sollen das Allerbeste opfern, nicht kranke Tiere. So, wir hatten mal Sammlung in Ostberlin gleich nach der Wende, also Kleidersammlung. Und weißt du, was die Leute uns gegeben haben? Lumpen. Dass uns niemand das abgenommen hat. Wir mussten das also einfach als Müll weitergeben. Keiner wollte. Die Leute haben abgegeben, was sie nicht mehr brauchen. Aber das ist nicht, was der liebe Gott will. Gott will nicht unsere Sünden haben. Gott will nicht unsere Krankheiten haben. Gott will nicht unsere Probleme haben. Er will das Allerbeste. Meine Jugend, meine Gesundheit, meine Schönheit, meine Kraft, meine Freude, meinen Frieden. Gib Gott nicht die schlechten Sachen. Ja, Jesus, alles abgeben. Nein, gib das Beste dem Herrn. Das beste Opfer. Bring in das Heiligtum. Nicht irgendwie ein krankes, humpelndes Tier. Nein, das gesündeste Tier, das liebste Tier. Opfer mir deinen Isaac, den Sohn, den du liebst, den du erbeten hast, für den du geglaubt hast. Und wir sehen, viele Christen bringen falsche Opfer und wundern sich, dass nichts rauskommt. Versuch ein Plastikgeld reinzustecken in deinem Automaten, da kommt nichts raus. Also wir sollen schon gute Opfer bringen, würdige Opfer bringen. Und es heißt im Wort Gottes, im 2. Mose 3, da heißt, opfere Gott das Beste von allem. Was ist das Beste bei dir von allem? Überleg einmal, was ist das Beste? Deine Gesundheit? Vielleicht nicht. Vielleicht gibt es was anderes, was noch das Beste sein könnte. Egal, was ihr für Gott macht, es sollte das Beste sein, hat Gott gesagt. Das Beste. Baut ihm das beste Haus, den schönsten Tempel, macht ihm die tollste Arbeit. Das Beste ist gerade gut genug für Gott. Also jetzt mal Gott gegenüber, denn wir wollen ja auch wieder ein Feedback haben. Leb das beste Leben, das du leben kannst. Sing das beste Lied, das du je singen kannst. In den höchsten Tönen sing dem Herrn im höheren Chor, heißt es einmal. Für mich als Pastor bringt die beste Predigt, die es gibt. Ich bemühe mich jedes Mal, das Optimalste rauszuquetschen aus mir, was noch drin ist. Das Beste für Gott. So, wenn wir einem Hungernden geben, dann sollten wir das schönste, beste Kuchenstück geben. Jemand kam zu mir und sagte, ich habe schon meinen Kuchen drüben im Café schon reserviert. Versteht? Das beste Stück für den ärmsten Menschen, den unwürdigsten Menschen, in aller Liebe, verstehst du? Für den unwürdigsten Menschen. Wenn du Essen anbietest, du sollst den Gast wie einen König behandeln, in aller Liebe. Und so weiter zu dir aufnehmen. Und auch den Kleidern, du solltest den Armen das beste Kleid geben, das hübscheste Kleid. Nicht nur, das brauche ich nicht mehr, also das ist schon abgetragen. Also das steht mir nicht mehr und das passt mir nicht mehr. Ich weiß, was das bedeutet. Als bei mir mal ein Bettler an der Tür stand in Stuttgart und friert, ein armer Mann. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, wenn du zwei Mäntel hast, gib dem, der keinen Mantel hat. Und dann stand ich vorm Schrank, du glaubst gar nicht, was für Anfechtungen ich hatte. Was für einen Mantel werde ich dem geben? Den wattierten, imprägnierten Mantel, was ich auch draußen manchmal selber ansehe, wenn es mal kalt ist oder regnet. Oder den einfachen, schlichten Mantel, so den ausgewaschenen Mantel schon oder die Jacke. Was für Jacke werde ich geben? Und dann habe ich gekämpft, in mir gekämpft. Soll ich das, den besten Mantel, den ich so gerne noch tragen würde, dem geben? Und das war ein Kampf. Ich habe gesagt, Heiland, ich gebe ihm das Beste jetzt. Aber ich bin Gott so dankbar. Der kam morgen am nächsten Tag wieder zurück und hat mich zurückgebracht. Die Jacke hat keine Taschen. Und er als Penner oder Bettler oder Landstreicher, der braucht immer so eine Tasche, wo er reinstecken kann. So, und gibt mir zurück. Und ich war so dankbar, dass ich meinen Mantel wieder hatte. Aber Gott hat mich getestet. Gott testet mich und Gott testet uns, gibst du das Beste? Und wenn wir Gott etwas opfern, so sollen immer das Beste sein. Den besten Ertrag des Landes, die edelsten Früchte. Die heutige Praxis vieler Menschen ist genau das Gegenteil. Und Gott ist traurig über die Christen. Die lieben Heilandsleute, verstehst du? Die lieben den Herrn Jesus. Die möchten das Beste vom Heiland. Aber geben sie ihm auch das Beste. Sie opfern meistens nur noch dem Caritas Roten Kreuz oder Malteser oder wie man auch immer, nur Möbel, die sie nicht mehr brauchen. Bitte holt es ab. Aber gib mal das weiter, was du so dringend brauchst. Überleg einmal. Nicht die abgetragenen Kleider, vielleicht das beste Stück zu Hause. Gottes Philosophie ist, ich gebe das Allerbeste und du gibst auch das Allerbeste. Wir geben das Allerbeste. Gott gab seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Er gab den Heiligen Geist. Der Himmel ist ja leer. Verstehst du? Der Gottvater ist nur noch allein gewesen, hat den Sohn gegeben, hat den Heiligen Geist gegeben und die Engel waren sowieso auch hier auf der Erde schon aktiv und unterwegs. Wenn Gott uns heute was gibt, sei sicher, wenn Gott uns heute was gibt, sei sicher, das ist das Beste. Wenn Gott dich segnet, das ist das Beste, das Optimalste, was er tun kann. Und das führt dich zu den besten Ergebnissen. Wenn Gott etwas in deinem Leben tut und wirkt, dient alles zum Allerbesten. Und dazu stehe ich gerade. Er hat das Beste für uns vorgesehen. Und jetzt pass auf, denk dich hinein, versetz dich in der Lage. Du gibst Gott das Beste, aber er gibt dir sowieso das Allerbeste. Weil er gnädig, barmherzig und gütig ist. Und er gibt den besten Posten für dich. Als die Israeliten nach Ägypten kamen, da hat Josef ihnen das beste Stück Land gegeben, das Land Gosen. Da konnten sie weiden, hatten sie Gras in Hülle und Fülle. Wenn Gott uns was gibt, gibt uns die beste, die optimalste Ausrüstung für den Kampf des Glaubens. Sag nicht, Er schickt dich nicht in die Welt nur hinaus, nur mit Knüppeln und ein paar Stöcke. Nein, er gibt dir scharfe Schwerter. Er gibt dir Macht, Autorität und Vollmacht. Er gibt uns das beste Leben. Wenn du Kind Gottes wirst, er gibt das beste, optimalste Leben. Du sagst ja, ich bin krank, lieber Gott, ich bin schwach, ich bin arm, ich habe Probleme. Das ist das Allerbeste womöglich für dich. Du glaubst es gar nicht. Aber es ist so. Es ist so. Denn ohne Kampf kein Sieg, ohne Krankheit keine Heilung, ohne Probleme keine Lösung, kein Wunder. Gott hat das Beste für dich vorbereitet, vor allen Dingen das Allerbeste. Hebräer Kapitel 6, Vers 9 bis 15, kannst nachlesen. Gott hat für dich das Beste vorbereitet, bessere Dinge, als was du dir ausdenken kannst. Und deshalb sei nicht so gierig und ich möchte das haben und ich möchte das haben und das haben. Gott weiß, was für dich gut ist und was für dich nützt und was dich weiterbringt und was dich ans Ziel bringt und was dein Leben entlastet. Der verlorene Sohn kriegt das beste Kleid, der Lump. Verstehst? Der hat überhaupt nichts verdient. Aber das ist die Güte Gottes, die Gnade Gottes. Das beste Kleid. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Halleluja. Für uns und ihr Lieben, für uns steht noch das Beste aus. Das Beste wartet auf uns. Ich habe schon gut in dieser Welt, aber Gott will, dass du noch besser hast im Himmel bei ihm einmal. Und ich sage, mit jemandem habe ich heute Morgen diskutiert und gesprochen. Weißt du, viele glauben, weißt du, Gott segnet uns jetzt hier in diesem Leben, jetzt und heute und hier. Nein, hier kriegst du vielleicht 10% von dem, was Gott zu geben hat. 90%, die Dinge warten noch auf dich. Verstehst du? Von denen hast du gar keine Ahnung. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat, das hat er bereitet für die, die ihn lieben. So, das, was du jetzt hast, ist nicht alles. Und ich schwöre, das ist wirklich nicht alles. Wenn du Geld hast, das ist nicht alles. Wenn du Gesundheit hast, ist nicht alles. Wenn du Erfolg hast, das ist nicht alles. Das geht so schnell vorbei, schneller als du denkst. Du hast noch gar nicht hingeguckt, ist schon vorbei. Da kommt gleich das Nächste. Gott gibt uns was Besseres. Er steigert sich in seiner Liebe, seiner Güte, seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Das Gute und das, was Gott dir gibt, wird sich noch steigern. Hundertfältig. Rechne mal aus. Du gibst hier ein bisschen was dem lieben Gott, ein paar Cent, und Gott gibt es hundertfältig wieder. Ich weiß noch wie heute, ich bin öfters in der DDR gewesen, als ich hier in Berlin war, als die Mauer noch nicht gefallen ist. Und dann bin ich da irgendwo über die Grenze gefahren. Und ich wollte Dresdner Kuchen kaufen, also Stollen. Und das war ausgestellt, das Stollen wurde verkauft. Dann sagt die Verkäuferin, und sie sah, dass sie Westler sind, sie sagt, nee, das ist nichts für euch. Wir haben noch Bückware. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Bückware. Dann hat sie sich gebückt und hat rausgeholt. Bückware. Das ist echter Dresdner Stollen. Bückware. Der liebe Gott hat für dich noch Bückware. Halleluja. Bückware. Stell dir vor, deine Erlösung ist noch nicht alles. Dass du jetzt deine Sündenvergebung hast, naja, gut, ich kann es verkraften. Aber das ist nicht alles. Auf mich wartet die Vollendung der Erlösung. Alles ist vollbracht. Weißt du, die Erlösung, dass mir meine Sünden vergeben ist, da bin ich nicht glücklich. Na gut, ich sage danke, Jesus. Meine Sünden sind vergeben. Sie sind versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Aber davon habe ich nicht viel. Die sind jetzt weg. Die belasten mich nicht mehr. Die bedrücken mich nicht mehr. Aber was mir viel wichtiger und viel größer ist, meine Verluste. Gott wird meine Verluste, was ich hier verloren habe, durch die Sünde, durch die Ungerechtigkeit, durch die Lieblosigkeit, was ich hier verloren habe, das wird er alles erstatten. Meine Verluste werden zu gewinnen. Halleluja. Gott wird mich entschädigen. Deine Tränen, deine Verletzungen wird sich in Lachen und Jauchzen verwandeln. Das ist für mich nicht nur, deine Sünden sind vergeben, danke Jesus. Verstehst du? Nein, ich werde entschädigt. Du kriegst Lastenausgleich. Das gab es ja früher auch noch für die Aussiedler aus dem Osten. Weißt du, Lastenausgleich. Du hast hier Lasten getragen. Du hast hier gelitten. Du hast hier gekämpft, dich aufgeopfert, dich verzehrt. Du kriegst Lastenausgleich. Deine Tränen werden zu köstlichen Perlen. Deine Niederlagen in Siege und Triumphe verwandelt. Deine Enge in Weite. Da wird alles umgekehrt. Deine Tiefe in Höhe und deine Bedrückung in Freiheit. Deine Schmerzen und Verletzungen Das werden deine Orden und Auszeichnungen sein. Stell dir mal vor, was da passiert. Du wirst ausgezeichnet durch deine Verletzungen, wo die Leute dich verletzt haben, wo die dich abgelehnt haben. Und was du nicht verkraftet hast, das werden deine Dekorationen sein, das wird dein Schmuck sein und Ehrenkleid. Verstehst nicht, ist viel. Verstehst du? Aber so viele Leute, sie sagen, ja, warum passiert mir? Weißt du, deine Auszeichnung, deine Orden, die machen dich einmalig. Und du wirst etwas Einzigartiges sein. Und deshalb schäm dich nicht, deshalb kämpf den guten Kampf des Glaubens. Lauf so schnell du kannst, renn. Auch wenn du der 15., der 20. bist oder der 40., spielt jetzt keine Rolle. Durch deine Wunden wirst du einmalig sein. Dann kannst du, ich habe gestern euch erzählt von David Livingstone, da kommt ein Bruder und sagt, oh Gott, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergehen soll. Ich bin so traurig, so depressiv. Alles ist so schwer in dieser Welt. Ich weiß nicht, wie ich durchkomme. Und dann kommt David Livingstone und knöpft sein Hemd auf und sagt, siehst du hier, was siehst du? Narben. Und weißt du, wo die Narben herkommen? Ein Löwe war auf mich. Ein Löwe mit seinen Krallen hat mich fest an den Boden gedrückt. Ich habe seinen Atem gespürt. Und plötzlich fiel ein Schuss und er verließ mich. Aber diese Wunden sind geblieben. Und der Mann steht auf, sagt, du, das ermutigt mich weiterzumachen. Ich halte mich nicht an meine Wunden auf. Und wir sollen uns nicht an unseren Wunden, Verletzungen aufhalten, sondern wir sollen das als unser Schmuck nehmen. Andere tragen Halskette, einen Knochen oder einen Zahn oder was weiß ich. Und du trägst die Wunden. Die trägst du an dir. Die trägst du an dir und in dir. Deine Trübsal, deine Erniedrigung, das Lästern der Leute, was die Leute so alles über dich erzählt haben. Deine Trübsal. Und das ist, was dich berühmt macht. Weißt du, wenn du im Bett einschläfst, da regt sich keine Welt auf. Aber wenn du aus dem Bett rausfällst oder irgendwas Schreckliches passiert bei dir zu Hause, dann ist es ein Skandal, eine Tragödie, ein Drama. Und alle Welt redet darüber und du wirst berühmt. Verstehst du, der ist aus dem Bett gefallen. Aber nicht nur das, sondern vielmehr, was da alles noch passiert ist. Alle Leute reden. Er hat sein Rückgrat gebrochen. Ja. Auf dich wartet deine Krone und die Krone kriegst du nicht umsonst. Im Schlaf. Verstehst du? Im Bett liegen und nur beten und singen. Nein, die Krone bekommst du fürs Kämpfen. Die musst du verdienen. In aller Liebe. Deine Armut wird sich im Reichtum verwandeln. Denk an diesen Lazarus da, der auf der Straße liegt, Hunde lecken seine Wunden. Und er lebt von dem Brot, Krümeln, da was von des reichen Tisch fallen. Und dieser Lazarus, er ist im Abraham Schoß, genießt das Leben in vollen Zügen. Der denkt nicht an den reichen Mann, den interessiert es nicht mehr. Denn er hat sich auch nicht für den Lazarus interessiert. Aber er ist jetzt beim Abraham in Sicherheit, beim Daddy, beim Papa. Und wenn du bei Gott bist, denkst nicht mehr an das, was in der Welt alles passiert ist. Und das ist, wie man die Vergangenheit aufarbeitet. Die ganze Woche bin ich ja mit dem Thema beschäftigt, Persönlichkeitsheilung und Verletzungen, wie man Verletzungen heilt in seinem Leben, wie man gesund wird an Seele, Geist und Leib. Gott heilt dich nicht am Körper. Wenn du um Heilung bittest, heilt er dich zuerst in erster Linie an deiner Seele. Und dann, wenn deine Seele gesund ist, wenn du innen in deiner Seele regeneriert hast, dann fängt an, sich am Geist sich auszuwirken. Plötzlich redest du anders, plötzlich denkst du anders und ohne lang zu warten und zu zögern, lebst du auch anders. Die meisten Leute sind an der Seele krank. Und dann ist es auch nicht Seelsorge, sondern der liebe Gott muss die Seelsorge machen an deinem Leben. Und ich habe auch gestern erzählt, wie die Seelsorge passiert, wie der Seelsorger, liebe Gott, wie der an uns Menschen arbeitet, am Bild von Hagar. Hör das die Predigt nochmals im Internet an, das wird dir helfen. Weißt du, die Hagar war eine verstümmelte Frau, der Ismael war ein verstümmelter Mensch. War gesund, hat alles gehabt soweit. Aber innen drin missbraucht, ausgenutzt, betrogen, als Aschenputtel musste die Hagar leben. Und was hat der liebe Gott aus ihr gemacht? Gott hört und Gott sieht mich. Das sind die Namen, die sie dafür Gott erfindet. Gott hat für dich das Beste vorgesehen. Er hat für dich die Fülle vorgesehen. Und du lebst bei Gott. Wenn du mit Gott lebst und der Heilige Geist deine Seele erfüllt, du lebst im positiven Bereich. Alles im grünen Bereich. Im positiven Bereich. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Mein Leben lang. Und in meiner Bibel heißt es einmal, ich sah den Gerechten niemals nach Brot betteln. der Segen Gottes versetzt dich in der Lage, dass du sogar den Armen noch geben kannst. Und je mehr du gibst, desto mehr kriegst du wieder zurück. Am Schluss kannst du ganze Bäckerei aufmachen. Verstehst? Ja, so ist der liebe Gott. Wenn du anfängst zu geben und Gutes zu tun. Paulus sagt einmal, und Paulus war nicht der Reichste. Ja, zu Hause vielleicht in Tarsus, aber nicht unterwegs. Er sagt, wir sind arm, aber wir machen viele reich. Wie macht man viele Menschen reich? Nicht, indem man da einen Euroschein in die Hose hinten reinsteckt. Nein, wir machen viele reich, indem wir Menschen ermutigen, Menschen unter die Arme greifen, Menschen unterstützen, irgendwo, wo wir können. Und Unterstützung ist nicht immer, dass wir finanziell jemanden unterstützen, sondern gut zureden. Komm, mach weiter, gib nicht auf, Kopf hoch. Erhebe dein Haupt, deine Erlösung naht sich. Ist noch nicht alles vorbei. Fang was Neues an. So, Paulus sagt, wir können geben, wir können dienen, weil Gott uns segnet, weil Gott uns versorgt, weil Gott uns trägt. Und weil Gott uns erfinderisch macht. Das ist der Segen Gottes, nämlich, dass Gott uns erfinderisch macht, kreativ. Wir können bald aus nichts alles was machen, so wie der liebe Gott. Das ist seine Art. Aus nichts schuf Gott Himmel und Erde. Und wir lernen, wenn wir mit Gott leben, seine Art und seine Weise, sein Lebensstil, dass wir aus nichts was machen. So Gott macht, und das ist nämlich in unserem Leben, wenn wir uns unser Leben ihm anvertrauen. Die meisten, die wollen ihr Leben selbst in der Hand behalten, selber steuern, selber lenken, selber bremsen, selber Gas geben. Und manche wollen sich gar nicht bewegen. Aber wenn du Gott vertraust, du wirst Fehler machen. Und ich sage dir freiweg, du wirst eine ganze Menge Fehler machen. Aber aus deinen Fehlern wirst du Profit bekommen. Wirst du profitieren. Er macht anders, als du denkst. Verstehst? Du bist verzweifelt und sagst, lieber Gott, ich habe die Sache vermurkst und verfahren und verrannt. Und er sagt, ich nehme das in der Hand. Er ist der Meister. Er weiß es, wie es man macht, wie man es angeht. Er macht es so, dass du davon was hast. Aus den Fehlern, dass du profitierst. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, was mir klar geworden ist im Laufe der Jahre und des Dienstes. Du profitierst nicht unbedingt hier und jetzt, sondern für die Ewigkeit oder in der Ewigkeit. Du profitierst für das weitere Leben, denn du lebst nicht die 120 Jahre, du lebst eine Milliarde Jahre. Das ist unser Alter. Unter einer Milliarde möchte ich nicht weiterleben. Weißt du? Das Leben voll erfüllt von Segnungen. Er lebte, und das war Abraham, er lebte ein erfülltes Leben, er war lebenssatt. Nicht, dass er lebensmüde gewesen wäre, wie viele Leute heutzutage, nein, er war lebenssatt. Er hat alles genossen und hat Haufen Fehler gehabt. Und wenn ich so gestern, ich habe den Abraham schon leid getan und weh getan und der Sarah auch, verstehst du, an dem, was ihr gepredigt habt, was die der armen Hagar und dem Ismael zugefügt haben. Verstehst du? Also ich habe sie nicht geschont, die haben eine Menge Fehler gemacht. Aber trotz dieser Menge von Fehlern hat Gott doch gut gemeint mit ihnen. Reich gesegnet, dann alles verloren und wieder alles gewonnen. So wie Hiob, alles verloren und wieder alles gewonnen. So läuft das, auf und ab. Das ist unser Leben hier in dieser Welt, auf und ab. Viele erwarten, wenn sie beten, eine dramatische Wandlung, eine Veränderung, sofort, jetzt und hier. Aber alles andere zählt bei ihnen nicht. Weißt du, wenn Gott dich anrührt, deine Gebete, wenn du betest, du wirst in dem Moment, wo du nicht einmal Amen gesagt hast, noch ausgeatmet hast, in dem Moment antwortet Gott schon. So schnell. Aber die Antwort kommt anders, als du denkst. Zuerst wird an deiner Seele massiert. Du kriegst Seelenmassage. So, und viele möchten ihn sofort gleich haben. Ich denke nur an diese Geschichte am Kreuz. Da hängt der Schächer, zwei Stück von denen, hängt dann am Kreuz und der eine bekennt sich irgendwie ein bisschen in aller Schwachheit zu Jesus und sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und weißt du, was der Heiland sagt? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Den Finger konnte er nicht zeigen, aber hat laut gerufen. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und weißt du, was an dem Tag, noch bevor die Sonne unterging, passiert ist? Seine ganzen Knochen wurden gebrochen. Schrecklich. Ja? Und das soll Paradies sein? Wenn meine Knochen gebrochen werden, du, das ist schlimmer wie die Hölle. Ja, meine Knochen. Da kommt der römische Soldat und haut auf die Knochen und zerbricht. Bricht mir die Arme, die Hände, die Beine, dass ich schneller krepiere. Heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Verstehst du? Entweder hat Jesus sich geirrt, ihn angelogen, im Trostpflaster verpasst. Oder hat er wirklich die Wahrheit gesagt? heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Auch überzeugte Christen erwarten manchmal viel zu viel. Oder genauer gesagt, sie erwarten eine Veränderung, die Gott gar nicht versprochen hat. Die Gott gar nicht zugesagt hat. Verstehst du? Ich habe gebetet, guck mal, der Pastor hat die Hände aufgelegt und da ist nichts passiert. Im Gegenteil, ich bin noch kränker geworden wie vorher. Und jetzt bin ich blamiert. Jetzt sagen die Leute, was hast denn du, was ist mit dir los? Geht's, funktioniert es? Was macht deine Hüfte? Kannst du twisten? Verstehst du, wie läuft es so bei dir? Und dann denkst du manchmal, Gott ist gar nicht so sehr interessiert an mir. Ich habe ihn stillgehalten, einen dummen Christen gehabt. Es gibt auch dumme Christen. Der kam jeden Tag, oder in jedem Gottesdienst, oder wenn Konferenz war, wenn was Großes passierte, da kam immer wieder, ist aufgetreten, aufgesprungen aus der Menge, glaubt ihr an Wunder? Und so weiter. Und dann habe ich das erste Mal, dass mir das passierte bei ihm, glaubst du an Wunder, Pastor? Da habe ich gesagt, ja, freilich. Glaubst du, dass mir die dritten Zähne wachsen? Ich war schockiert, verstehst du? Ja, der wollte nicht zum Zahnarzt gehen und wahrscheinlich seine letzten Zähne ziehen lassen und eine Prothese sich geben lassen. Glaubst du an Wunder? Überall in Konferenzen stand er plötzlich auf. Geschwister, glaubt ihr an Wunder, dass mir die dritten Zähne wachsen? Weißt du, ich kam richtig blöd vor. Ich musste ein paar Mal sogar ihn mit der Polizei aus der Versammlung rausschmeißen, weil er so viel Krach gemacht hat. Er hat nicht mehr aufgehört. Ihr habt keinen Glauben, ihr seid ungläubig. Ihr glaubt nicht, dass mir die dritten Zähne wachsen. Ja. Gott hat dir was Besseres vorgesehen als die dritten Zähne. Oder die vierten. Was Besseres vorgesehen als klare Augen. Da gibt es sogar Leute, die kommen und erzählen mir, ich habe Goldzähne sogar im Mund bekommen. Verstehst du? Es gibt solche. Das Internet ist voll von solchen Quatschköpfen. Entschuldigung, Gott segne sie. Ja, die erzählen Goldzähne. Also wenn Gott ein Interesse hätte an meine Zähne. Gott hat kein Interesse an meine Zähne. Wenn ich Zahnschmerzen habe, kann ich Gott sagen, Herr, hilf mir. Und dann muss ich ganz schnell zum Zahnarzt gehen. Ja? Gott hat dir was Besseres vorgesehen als die dritten Zähne. Dass wir eines Tages ohne Fehler und ohne Makel vor dem Herrn stehen und schöne weiße Zähne haben. Dass unser Bein, das amputiert wurde, dass unser Bein wieder vollkommen da ist, unsere Arme da sind, alle Finger wieder da sind, unsere Augen wieder da sind, dass wieder alles da ist. Aber zunächst müssen wir uns selbst durchsetzen. Zum Arzt gehen. Viele sind ängstlich, faul und gehen nicht zum Arzt. Der liebe Gott soll das machen, mir die dritten Zähne wachsen lassen. Also, und dann kam ich sogar mit Akkordeon manchmal im Gottesdienst. Und dann hat er angefangen zu spielen und hat ein Lied mit seinen dritten Zähnen da gehabt. Verrückt. Er wollte das provozieren und sagen, Gott lässt mir die dritten Zähne wachsen. Und er ist ohne die dritten Zähne gestorben inzwischen. Verstehst du? Schon vor alles vorbei. Und es war kein Dummer. Er war ein Fuhrunternehmer. Hat mehrere LKWs gehabt. Verstehst du, was ich sage? Es gibt so viele Leute, die wollen einfach sich nicht abfinden mit den Problemen. Sie wollen die Probleme nicht lösen. Weißt du, sie wollen sich nicht durchsetzen. Sie wollen sich nicht behaupten. Sie wollen die Aufgabe, diesen Ball, das der liebe Gott ihnen zuwirft, sie wollen das nicht übernehmen. Wir sind, Geschwister, noch immer in der Schule des Lebens, ob wir wollen oder nicht, oder ob wir glauben oder nicht. Und zum Leben in dieser Welt gehört Schmerz. Zum Leben in dieser Welt gehört Schmerz. Und den müssen wir akzeptieren. Dass uns die Zähne ausfallen, die Milchzähne sind weg, dann kommen die anderen Zähne, wenn wir die nicht pflegen. Wir sollen hier verwandelt und verändert werden, demütig werden, menschlich werden. Wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, in aller Liebe. Und jede Veränderung ist ein Prozess. Wir Menschen verändern uns dauernd, permanent, von der Geburt bis zum Tod. Wir verändern uns. Ich weiß noch wie heute, plötzlich komme ich nach Hause und sage, Mama, die Ärmel sind mir zu kurz. Die Hosenbeine. Verstehst? Ja, Hochwasserhosen. Und ich werde ausgelacht. Verstehst? Das musste die Mutter neue Hosen nähen, weil wir wachsen. Und das ist Veränderung. Wir wachsen und das verändert unser Leben. Wir Menschen verändern uns ständig, permanent. Und das bedeutet, dass wir, solange wir leben, mit diesen Dingen rumschlagen müssen, mit Krankheiten, Konflikten, Belastungen seelischer Art, geistiger Art, finanzieller Art, welcher Art auch immer, müssen wir uns da auseinandersetzen. Das ist unser Schicksal. Und so viele laufen der Aufgabe vorbei. Herr, was ist dein Wille? Was soll ich tun? Was willst du? Soll ich in die Mission gehen? Das ist deine Mission. Schlag dich mit deinen Konflikten rum. Verstehst, löse sie. Dieser Prozess beinhaltet einen Verlauf und eine Entwicklung. Wenn du zum Arzt gehst, jetzt pass auf, und wir gehen alle zum Arzt, früher oder später, irgendwann, der Arzt entfernt das Geschwür oder Tumor oder was auch immer ist, aber wenn du dein Tumor, dein Geschwür entfernt, dein Krebs entfernt, dann bist du noch lange nicht geheilt. Du bist noch lange nicht geheilt, glaub doch nicht den Blödsinn. Dann kommt nachher die Therapie, chemisch oder was weiß ich, welche Art. So eine Operation wirkt sich auf ein ganzes Leben aus. Das habe ich bei meiner Frau gesehen. 2001 wurde sie operiert und 17 Jahre muss sie damit leben und zurechtkommen. Und wir werden auch irgendwann operiert oder wir erleben auch irgendeine Operation, medizinische Behandlung. Und sobald Luft an die Wunden rankommt, da haben wir Probleme und müssen damit fertig werden. Und das geht ein Leben lang. Ein Leben lang muss ich mit diesem Einschnitt leben, was auch immer ist. Mit diesem Einschnitt muss ich leben. Und es erstreckt sich über das ganze Leben. Und es, du wirst an diese Wunden erinnert. Und deshalb die Heilung der Verletzungen, was ich gestern auch gesprochen habe, das braucht seine Zeit. Und selbst die Zeit heilt nicht die Wunden. Selbst die Zeit, in aller Liebe, auch die Zeit heilt nicht alle Wunden. Allzu oft erwarten wir, dass ein dramatischer Augenblick passiert, dass es einen Knall gibt und wir sind ein für alle Mal gesund. Nein. Das eine hast du gelöst und jetzt kommt was anderes, so Folge. Und das ist Therapie. Du kannst nur gesund werden und Therapie ist ein griechisches Wort und kommt Heilung durch die Anbetung der Gottheit. Ob jetzt Fußball ist, ob jetzt Geld ist oder jetzt ein Mensch ist oder der liebe Gott. Heilung durch die Anbetung Gottheit. Jetzt musst du täglich danken, Gott preisen, der alle deine Gebrechen heilt. Nicht nur deine Sünden vergibt, sondern alle deine Gebrechen heilt. Du musst ständig am Danken bleiben, nicht schwach werden, nicht nachgeben, nicht zurückschauen, einfach am Danken bleiben. Du heilst alle meine Gebrechen und du krönst mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Psalmwort hier. So. Du kannst erwarten nicht, dass etwas sich plötzlich verändert. Und deshalb, ich möchte als Pastor, ich möchte euch auf den Boden runterholen. Komm runter. Komm runter. Von deiner Geistlichkeit und es passiert was. Du musst wieder zurück in den Alltag. Auf das übliche Maß deines Lebens. Weißt du, Herr kann es nicht schneller machen. Weißt du, Gott will dich zur Ernüchterung bringen. Und das ist Heilung, dass du nüchtern wirst. So viele Menschen sind gar nicht nüchtern im geistlichen Leben. Oh, der Herr macht es, der Herr macht es, der Herr macht es. Und sie selber gehen schlafen. Und tun nichts. Weißt du, stell deine Ernüchterung ein, schalte ein. Weißt du, sonst bekommst du einen Dämpfer. Und Gott schickt noch was Neues, noch was viel Schlimmeres. Und du wirst oft so entmutigt und sagen, guck mal, ich bete, ich kämpfe, ich ringe, ich tue alles, was ich kann. Weißt du, was Gott will? Dass du stille bist. Dass du dich nicht aufregst. Dass du die Dinge Gott überlässt. Dein Wille geschehe. Für was steht das in der Bibel? Um eine Veränderung zu erfahren, bedeutet, weißt du, dass du einen langen Weg gehst. Die Chinesen, Mao Zedong hat einmal von diesem langen Marsch gesprochen. Und das ist das Leben auch ein langer Marsch. Und da musst du dich durchkämpfen, durch das Dickicht, durch den Dschungel, durch den Sumpf, durch die ganzen Verleumdungen. Ja, du glaubst an Jesus, wo ist denn dein Jesus? Ich weiß, was die Leute sagen. Du bist ein Christ, glaubst an Krankenheilung, aber wo ist die Gesundheit? Und die halten dir immer wieder das vor. Und du musst damit leben, mit dem Teufel, mit dieser Anklage. Ja, wo ist dein Glaube? Wo ist dein Christentum? Wo ist deine Bibel? Wo ist der Heilige Geist? Ich weiß, wo der ist. Der steht hier im Weg. Das hier ist der Kreuz, unser Weg. Gott möchte unsere tägliche Hingabe im Gebet und sagen, Herr, du weißt alles. Du weißt alles. Ich will es, aber ich schaff's nicht. Ich kann es nicht. Ich bin ehrlich. Er wünscht sich unsere Kooperation, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Und jetzt passiert das Wunder, wenn du mit Gott zusammenarbeitest. Du sagst, Herr, du hast es geschickt, du hast mich rausgeführt und du führst mich auch wieder rein. Du hast mir es weggenommen und du wirst es mir wiedergeben. Und vieles, was in deinem Leben, was du als Verlust bezeichnest, hat Gott weggenommen, damit du ganz anders aus der Hand Gottes nimmst und ganz anders lebst und ganz anders dein Leben gestaltest. Niemand wird dadurch ein perfekter, funktionierender Roboter, wenn er einfach nur kämpft und so weiter. Nein, er muss mit Gott zusammenarbeiten. Sonst wirst du eine Bestie. unbrauchbar für das Leben. Gott sucht keine Automaten und Roboter und fromme Maschinen. Er will Menschen haben, die leiden, die kämpfen, die abends kommen, erschöpft nach Hause ins Paradies und sagen, lieber Gott, also heute habe ich mich so rumgeschlagen, dort und dort. Mensch, kommt aus dem griechischen Anthropos, Anthropologie und so weiter, die Lehre vom Menschen. Das heißt, der nach oben blickend, ich muss immer nach oben schauen, Gott, ist das wirklich von dir? Hast du das in meinem Leben so geplant? Dein Wille geschehe, ich nehme das alles aus deiner Hand. Nach oben schauen, nicht den Kopf hängen. Gott will nicht, dass du den Kopf hängst. Oh, das kann ich nicht mehr. Nein, schau nach oben und du wirst gesund. Was soll, Herr, du hast ja gesagt, denen, die dich lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ich vertraue dir, dass das mir auch diese missliche Situation, diese Ungeschicktheit, diese Fehler, diese Fehlschläge zum Besten dienen. Weißt du, schau nach oben. Anthropos, der nach oben Schauende. Nicht nach unten schauen, die Probleme. Wenn du nach unten schaust, du siehst nur Probleme, 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 Probleme und abermals Probleme. Schau nach oben. Die Verheißungen Gottes, die Sterne Gottes, fang an, die zu zählen. Wie viele Sterne stehen dort am Himmel? Gott will dein Bestes. Gott hat dich zu seinem Fest eingeladen. Schau nach oben. Alle dürfen kommen, für alles dort Platz. Alle sind eingeladen, alle werden beschenkt. Und niemand muss was mitbringen. Und jetzt komme ich noch zu ein paar Wahrheiten. Gott will das Beste für dein Leben. Niemand, wenn er zu Gott geht, muss was mitbringen. Du darfst kommen, wie du bist. Du musst nur selber dich mitbringen. Nur dich selbst. Bei Gott ist alles kostenlos. Rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Der Eintritt in das Reich Gottes ist ohne Bedingung. In der Bibel heißt es, was früher war, das ist vorbei, das ist Vergangenheit, das ist erledigt, bedingungslos abgehakt. Und Gott interessiert sich nicht mehr, was vergangen war. Das ist das Schönste für mich. Er hat es vergeben und er hat es abgehakt, 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 abgehakt. Gott interessieren deine Erbanlagen überhaupt nicht. Entschuldigung. Weißt du, ja, wir sagen so, die Erbanlagen, ich bin so veranlagt. Und jeder Mensch hat irgendeine Veranlagung. Gut oder schlecht. Das ist meine Erziehung, das ist, ja, mein Hintergrund. Aber das ist alles bei Gott bedeutungslos. Du kommst nackt zum Herrn und sagst, Herr, hier bin ich. Und jetzt arbeitet er an dir, wie er es will. Er ist der Meister. Und jetzt radiert er Dinge aus deinem Leben aus, was nicht hineingehört. Er macht es. Und dann sagt er, vergiss, löse dich davon, vergib. Lass los. Red nicht mehr darüber. Mir ist so groß ein Satz geworden dieser Tage, keiner wird gesund, wenn er von der Krankheit redet. Keiner. Hab noch nie gesehen. Du wirst ja noch kränker. Verstehst? Das multipliziert sich, das vergrößert sich, das drückst du aus, je mehr du redest. Da fängst du an zu googeln, was da alles gibt, verstehst, Pro und Contra. Der eine sagt so, der andere sagt so, am Schluss bist du verrückt. Wir sind in der Gegenwart Gottes, ihr Lieben. Weißt du, wir sind vor dem Thron des Herrn versammelt. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten. Aber wenn wir dort sind, und wir werden dort sein, durch die Gnade Gottes, dort werden wir ja lebendig, frisch, fröhlich sein. Wie unser Bruder mal erzählt hat, der mal tot war, ein Pastor aus Amerika, der bei mir einige Tage gedient hat in Heilbronn, der hat gesagt, weißt du, da kamen zu mir Leute, er war fast 50 Jahre Pastor, und da kamen Leute zu ihm aus seiner Gemeinde, die heimgegangen sind, und er sagt, Bruder, schau mal, eine weiße Zähne. Eine Schwester. Aber er sagte, die habe ich in der Gemeinde gekannt als zahnlose Frau. Die war ganz hässlich, im Mund war eingefallen, hat kein Geld gehabt für den Zahnarzt damals, eine Amerikanerin. Und ein anderer sagt, Pastor, schau hier, ich kann Fußball spielen. Spielen wir nicht Fußball jetzt miteinander? Ein Kriegsveteran, dem das Bein amputiert war. Wir werden vollkommen sein. Aber hier muss ich halt einen Stock nehmen, eine Krücke nehmen, einen Rollstuhl nehmen, was auch immer. Ein Gebiss. Und nicht auf ein Wunder warten, dass die dritten Zähne einem wachsen. Weißt du, unsere Ursprungsfamilie, unser Hintergrund beeinflusst unsere heutige Persönlichkeit. Aber wenn der Heilige Geist kommt, bist du in der Familie Gottes versetzt. Im Reich Gottes. Und da gelten ganz andere Gesetze. Und Da sagt der Herr Jesus den Gläubigen, jetzt bitte pass auf, was ich dir sage, wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und zwar Vater und Mutter. Mein ganzer Hintergrund. Deine Familie, ich bin ein Deutscher, Amerikaner oder was weiß ich, Russe, Chinese. Vergiss, was du bist. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus übergibst, bist du ein Kind Gottes. Mit Haut und Haaren. Du hast eine neue Staatsbürgerschaft. Du bist ein Bürger des Himmels. Weißt du, hier auf dieser Erde hast du vom Vater und Mutter eintrainierte Verhaltensweisen, hast du Vorurteile, mit denen spielst du nicht zusammen. Auf die dorthin zu diesem Fest gehst nicht hin. Verstehst du, in diese Sekte gehst du auch nicht hin. Weißt du, da lauter so eintrainierte Dinge. Und das ist deine Persönlichkeit. Und wenn du Kind Gottes bist, dann ist dir eigentlich das Irdische vollkommen wurscht. Verstehst du? Ist vollkommen egal, Schnuppe. Ob die asozial sind oder Multimillionäre sind, spielt keine Rolle. Wir spielen mit diesen Kindern. Kinder bleiben Kinder. Kinder merken gar nicht, dass sie arm oder reich sind. Manchmal sind die Armen glücklicher als die Reichen. Die ganzen Vorurteile. Weißt du, Jesus sagt, ihr müsst absagen, denn sonst könnt ihr nichts von mir lernen. Willst du mein Jünger sein? Sag allem ab, Vater, Mutter, Firma, der Arbeit im Geschäft. Auf dieser Welt ist nichts für ewig. Sag's ab, kündige. Natürlich, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. In Jesus bin ich ein neuer Mensch. Jetzt kommen wir auf den Punkt, ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Jetzt identifiziere ich mich mit Jesus. Hab Zugang zu Gott, kann sagen, Daddy, Papa, der Heilige Geist noch, in anderen Sprachen. Verstehst du, ich spreche in allen möglichen Sprachen, Daddy, 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 Papa, Abba. Ich habe Zugang zu Gott, ich kann ihm alles sagen, was mich bewegt, und das, am Mittwoch werde ich darüber sprechen. Ich darf alle meine Wünsche Gott äußern. Weißt du, wir haben gelernte Gebete. Früher gab es Gebetsbücher, ich habe welche Gebetsbücher zu Hause. Da heißt es, Gott schenke eine gute Niederkunft für die Königin. Verstehst du, was interessiert mich die Königin? Oder der König, verstehst du, oder die irdischen Sachen von anderen. Weißt du, die Leute wollen das formulieren, wie wir beten sollen für die Obrigkeit. Bet für dich selber zuerst mal. Bet für dich selbst zuerst einmal. Und komm selber in die Gegenwart Gottes. So, du hast Zugang zu Gott. Du darfst jederzeit zu ihm kommen. Und zwar Tag und Nacht. Die Beatles haben ein Lied gesungen, The Yellow Tree, der gelbe Baum. Und diese Geschichte hat einen Hintergrund. Dieses Lied, dieser Song. Der gelbe Baum. Und wenn heute irgendwo Heimkehrer kommen, hängen sie auch so gelbe Streifen an den Bäumen. Der Yellow Tree. Da war ein Junge in Amerika, der hat die Schnauze voll gehabt von zu Hause. Und ich habe auch gestern gesagt, warum viele Leute, kindergläubige Eltern, nicht mehr in die Gemeinde gehen. Weil die Schnauze voll von der Gemeinde haben, aus welchen Gründen auch immer. Sind enttäuscht. Und so weiter. Und dieser Junge war, so ein Junge war enttäuscht, frustriert von immer beten, 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 Bibel lesen, immer Andacht, in die Gemeinde gehen, Sonntagmorgen, Sonntagabends, ich will spielen, in der Freizeit. So, und ist weggegangen von zu Hause, nach einer Weile kriegt er doch so ein Heimweh, ich möchte doch mal zur Mutter nach Hause. Und dann schrieb er an die Mutter, Mutti, wenn ich kommen darf, und sie wohnt am Bahndamm, dann häng ein weißes Tuch an der Leine und ich fahre vorbei. Und wenn das weiße Tuch hängt, dann heißt es für mich auf Deutsch, ich darf nach Hause kommen. Und weißt du, was die Mutter gemacht hat? Die hat die ganze Bettwäsche aufgehängt. Als der Junge vorbeifuhr, brach er zusammen und sagte, du, meine Mama, erlaub, ich darf nach Hause kommen, so wie ich bin. Ich bin ein Gottloser. Ich bin als Gottloser weggegangen, aber ich will nach Hause zu meiner Mama. Die ganze Bettwäsche. Und fuhr eine Station weiter und dann lief er den Weg nach Hause. Wenn wir zu Gott heimkommen, weißt du, dann hängt er den ganzen Himmel voller Sterne auf und Planet und so weiter. Du darfst nach Hause kommen. Du bist willkommen. Und in dem Moment, wo du heimkommst, vollzieht sich Gewaltiges an uns. Du bist Gottes persönliches Eigentum. Der Vater vom verlorenen Sohn sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Dieser mein Sohn. Du bist Gottes persönliches Eigentum. Dieser mein Sohn. Diese meine Tochter. Ist lebendig geworden. Der junge Bruder oder der ältere Bruder, der steht da und sagt, ich will mit dem nichts zu tun haben. Das stinkt. Und es stank auch wirklich. Der kommt aus dem Schweinestall. Den Schweinegeruch kriegst du nicht so schnell weg. kannst dich parfümieren, so viel du willst. So, und dann ist vollkommen egal, was der Bruder vorwirft oder vielleicht irgendwelche noch Mitarbeiter, Knechte dort von dem Mann. Ist vollkommen egal. Der Vater hat das letzte Wort. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er rechtfertigt diesen Mann. Und Gott will sein Bestes ihm geben. Er verteidigt ihn. Komm, setz dich hin, hör nicht auf den Bruder. Und dann kommt und wird der Bruder sogar neidisch. Dem gibst du alles und mir gibst du gar nichts. Eifersucht, Neid. Und viele Christen haben Neid. Und was sagt der Daddy? Das, was mein ist, ist auch dein. Nimm, bedien dich, fühl dich frei. Sei zu Hause. Wir sind oft Kinder Gottes, wir sind in der Gemeinde im Reich Gottes, aber wir benehmen uns komisch. Das darf ich nicht. Das steht mir nicht zu. Das ist nicht mein Amt. Das hat Gott nicht mir verheißen, das hat in Israel verheißen, oder dem Abraham oder dem Moses, aber nicht mir. Ich bin ein Stiefkind. Nein, wir sind keine Stiefkinder Gottes. Gott hat nur richtige Kinder, echte Kinder, wahre Kinder. Du darfst zu Gott, aber lieber Vater sagen, du bist kein Tagelöhner mehr, der nur etwas arbeitet, leistet und dann was kriegt. Nein, der Vater sagt, nein, du bist mein Sohn, du arbeitest nicht fürs Geld mehr. Du bist jetzt daheim. Das ist das Beste. Ich bin zu Hause im Reich Gottes. Das Beste passiert an uns, selbst wenn du Gott erlebst, wenn du seine Gnade erfährst. Dann musst du dich nicht mehr krampfhaft bemühen, so, komme ich hoch, komme ich nicht hoch. Verstehst du, fromme Klimmzüge. Da hört alles krampfhafte Bemühen auf. Gott will das Beste für dich geben. Er will dich positiv verändern. Und zwar hier, ein Stück weit, hier plötzlich denkst du um. Hier wirst du aus dem Asozialen rauskommen. Und das ist das Schöne am richtigen Evangelium. Überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, da hören die Slums auf. Langsam kommen die Leute hoch, die entwickeln sich immer mehr. Kommen in den sozialen höheren Stand, die bekommen eine Arbeit, die verdienen ihr Geld, die leben nicht irgendwo auf Kosten anderer oder stehlen oder lügen oder schmuggeln. Gott will dein Bestes. Du musst nicht mehr so bleiben, wie du bist, wenn du zum Heiland kommst. Und das ist das Schöne dabei. Du kriegst das beste Kleid. Du wirst neu eingekleidet und du darfst ja was neu weiterleben. Und zwar nicht mehr so wie bisher, sondern ganz total anders. Jetzt bist du ja ein Veränderter, hast eine total andere Einstellung. Du nimmst alles ganz anders wahr. Ich bin jetzt der Sohn. Wieder. Ich habe zwar alles verplempert, alles verloren. Ich bin ein Verlorener. Plötzlich siehst du, ich bin daheim. Mein Vater hat es erlaubt. Er gibt mir das Recht. Und du siehst alles jetzt mit den Augen Gottes, mit den Augen des Vaters. Und du hast eine ganz andere Auffassung vom Leben. Das ist, wie Gott uns hilft, wie Gott uns beisteht, wie Gott uns erneuert. Jetzt fängt es an. Jetzt innen drin, hier in meiner Seele, sehe ich die Dinge ganz was anderes. Sehe ich das Leid mit ganz anderen Augen. Sehe ich die Sorgen mit ganz anderen Augen. Sehe ich die Kämpfe, die ich kämpfe, mit ganz anderen Augen. Plötzlich habe ich eine ganz andere Einstellung, ganz andere Haltung und auch ganz anderen Halt. Ich halte mich an Gott fest. Eine ganz andere Philosophie, eine ganz andere Denkweise. Ich habe ein ganz anderes Gottesbild. Gott straft mich nicht und züchtigt mich und haut mich in die Pfanne. Nein, Gott liebt mich. Ich habe ein ganz anderes Weltbild. Ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen. Und das war für mich, als ich Christ wurde, die Bäume waren grün als grün. Die Vögel haben so wunderbar gezwitschert. Ich habe gedacht, wo hast du denn gelebt die ganze Zeit? Hast nicht die Ohren geputzt? Versteht? Ich habe die Musik draußen, ich habe gehört. Weißt du, und ich hätte jeden umarmen können und küssen können, denn jeder war mein Bruder plötzlich. Egal. Ich habe keine Unterschiede mehr gemerkt. Ja, ich bin anders aufgezogen. Die Amerikaner da, verstehst du, die wollen uns von oben kommandieren. Und das waren meine besten Freunde. Und dann kamen Leute, du musst vor dem aufpassen, vor dem aufpassen, vor dem aufpassen. Verstehst du, in Acht nehmen. Und die haben mich dann wieder versaut. Und ich musste wieder meinen Weg zu Gott finden. Und Christen müssen ihren Weg zu Gott wieder neu finden. Und ich habe plötzlich ein ganz anderes Menschenbild bekommen, als ich zu Jesus kam. Ich habe die Menschen lieb bekommen. Und ich sah in jedem Menschen einen Bruder, eine Schwester. Ein Kind Gottes. Auch wenn er nicht mein Gebetsbuch hatte. Und ich habe ein anderes Selbstbild bekommen von mir selber. Ich habe gemerkt, weißt du, du bist nichts, er ist alles. Und ich bin auch wer. Und ich habe auch ein Recht vom Herrn. So eine ganz andere Selbstbewertung, Selbstverständnis habe ich von Gott bekommen. Mit Jesus lebe ich seitdem mein Leben ganz andere Art. Nicht mehr so wie gewöhnlich. Ich lebe anders. Ich stehe über die Probleme. Ich habe Probleme. Aber ich stehe drüber.
drüber. Leb locker.
Und nicht so wie die Pharisäer, so zwanghaft. Ich darf das nicht. Ich kann das nicht. Ich soll das nicht. Ich muss das nicht.
Verstehst? Nein, ich lebe locker. Natürlich. Ungekünstelt. Nicht aufgesetzt. Auf Beifall spielend.
Weißt du, dass die Leute loben und so weiter. Mir ist vollkommen egal, was die Leute sagen. Ich lebe mein Leben und freue mich am Leben, dass ich noch leben darf. Gott will dein Bestes. Das ist mein Thema heute. Gott will dein Bestes. Einfach erfass es, begreife es und erfasse. Erfasse es, was es ist. Gott will, dass du authentisch lebst. Weißt du, das Wunder passiert in dir selber. Authentisch, was es auch immer heißt. Echt, original, glaubwürdig. Ohne jemanden zu kopieren. Ich bin ich. Fang mal so zu leben. Gewiss, du kriegst Ärger mit Leuten, die in der Massenhaltung sind. Verstehst du, in den Massenmedien. Ja, du bist nicht anders. Du bist anders. Ja, und du solltest anders sein als Christ. Wenn wir Christen nicht anders sind als die Weltmenschen, dann packt ein und lass uns nach Hause gehen. Wir müssen anders sein. Der Mensch, der neue Mensch, der mit Gott lebt, ist authentisch. Er muss nichts überspielen. Er muss auch nicht seine Vergangenheit überspielen. Ja, ich kann nichts dafür und das ist und so weiter. Nein, ich bin ich. Das war meine Vergangenheit. Ich habe Mist gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe das alles gemacht. Und ich muss meiner Vergangenheit mich nicht schämen. Das ist das Schöne dabei. Gott hat zugedeckt. Paulus sagt, es ist vollkommen egal, was da war. Ich achte alles für Kot, ist alles vorbei, alles passé. Der neue Mensch weiß, Gott hat mich wert geachtet. Gott hat mich lieb, trotz diesen Macken. Gott hat mich geheiligt. Und er hat Ja zu mir gesagt. Verstehst? Das macht er auch zu anderen. Aber er hat Ja zu mir gesagt. Er stimmt mir zu und er stellt mich ein. Weißt du, es ist interessant, wenn du, früher geht es nicht mehr so, aber früher, wenn ich so durch die Straßen ging und Arbeit gesucht habe, habe ich gelesen, also wir stellen ein, wir suchen und so weiter. Und dann habe ich mich vorgestellt und ich war erstaunt, dass sie mich dann genommen haben. Und Gott ist genauso. Weißt du, Gott hat überall in jeder Straßenkreuzung hingeschrieben, ich stelle dich ein. Ich kann dich gebrauchen. Und Gott kann jeden gebrauchen. Ich stelle dich ein. Und dann stellst du dich vor und sagst, ich bin, denn du suchst wahrscheinlich, ich habe vielleicht die Fähigkeit, vielleicht auch nicht. Und dann stand noch manchmal drunter, wir lernen sie an, wenn du was nicht kannst und nicht hast, wenn du nicht geschickt bist, verstehst du, wir lernen sie an. Je mehr Jesus in mir Gestalt gewinnt, desto mehr werden die unechten, aufgesetzten Züge, diese falschen Eigenschaften von mir abfallen. Ich werde natürlich, ich kann es. Wir müssen nicht mehr etwas spielen, was wir nicht sind. Du darfst echt sein, authentisch. Das ist, was der Heilige Geist wirkt. Und das ist, was uns gesund macht. Ich darf ich sein. Ich darf mich entfalten. Ich muss nicht mehr mit meiner Frömmigkeit andere überholen. Ich muss nicht mehr mit meiner Geistlichkeit und Frömmigkeit und Heiligkeit und Korrektheit andere übertreffen. Ich muss nicht mehr. Mir ist es doch andere egal. Ich mache es vor, ich lebe, ich sage es, ich zwinge niemand, ich manipuliere niemand. Ich predige einfach nur die Gnade Gottes, was mir als Erbarmung widerfahren ist. Das kann jeder haben. Das war Paulus. Weißt du, Paulus, bevor er Christ wurde, oh, dieser Schnösel. Entschuldigung, Gott vergebe mir. Dieser Schnösel. Er wollte überall der Allerbeste sein. Er war von Pharisäer, der Pharisäer noch, zu die Spitze. Ich war der Eifrigste. Ich habe mehr für das Gesetz meiner Väter geeifert, wie alle anderen zusammen. Ich habe mehr gelernt, ich habe mehr studiert. Aber der neue Mensch, der jetzt mit Gott lebt, den Gott verwandelt und verändert, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Verstehst du, was ich sage? Das Beste, was du je in deinem Leben gewinnen kannst, was dir passieren kann, ist Jesus. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Such nicht Liebe, such nicht Frieden, such nicht Geduld, such nicht das und das und das. Suche Jesus. Wir singen ja ein Lied. Suche Jesus und sein Licht und alles andere hilft dir nicht. Gott will durch Jesus dir dienen. Und weißt, seitdem ich das begriffen habe, ich muss niemandem was beweisen. Hab keine Lust. Werde ich auch nicht tun. Aber nicht mehr nötig. Weißt du, ich muss nicht mehr glänzen, mich über andere erheben. Wir sind besser, cleverer, geschickter, geistlicher.
Gott gibt mir alles, was ich brauche. Er erfüllt mein Leben mit Guten und Gnade und Güte und Barmherzigkeit. Und ich muss mich nicht mit anderen Leuten vergleichen. Geschwister, wir müssen aufhören, uns mit anderen Leuten zu vergleichen. Wenn wir Christen sind, wir hören auf, ja, ich bin besser als der. Und da sind wir schon Pharisäer, wenn wir sagen, ich bin besser als der Zöllner dort. Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Und was wir haben, wir sind alles miteinander Gnadenkinder. Das ist dieser Begriff, was mir groß ist. Gnadenkind, ich lebe von der Gnade Gottes. Wer Jesus echt nachfolgt, der hat keine Konkurrenz mehr. Der hat keine Konkurrenz mehr. Weißt du, er will nur so sein wie Jesus, mehr nicht. Und der einzige Mitbewerber in seinem Leben ist nur Jesus Christus, sonst niemand. Ich will nur so sein wie Jesus. Und die anderen, die sollen auch danach streben. Und die Natur ist so angelegt, alles strebt zum Großen. Alles strebt nach oben. Deshalb, wenn man einen Wald abholzt, lässt man ein paar Bäume in der Prärie da stehen, verstehst du? Damit die kleinen Bäumchen wieder aufwachsen. Ach, wir wollen auch so groß sein wie dieser alte Baum da vorne. Verstehst du? Das ist so ein Ansporn. Jesus ist mein Ansporn. Er ist ein Jünger. Der Gläubige, er lernt nur von Jesus und nicht von dem Apostel Petrus. Und der Herr hat nicht gesagt, lernt von Paulus und lernt von Johannes. Nein, er sagt, lernet von mir. In der Lehre Jesu, in seiner Schule, stellt er fest, ich reiche aus und ich muss mich nicht irgendwie groß auferlegen, Klimmzüge zu machen und so weiter. In seiner Schule, ich reiche ihm aus. Ich bin genug mit meinen Qualitäten. Auch als Baumschüler oder Hilfsschüler oder welcher Schüler auch immer. Verstehst du? Ich muss nicht irgendetwas beweisen. Er bildet mich. Was der Heiland sucht und was der Herr Jesus sehen will, bist du noch lernfähig. Nicht, ob du was gelernt hast, sondern bist du noch lernfähig. Kannst du noch was lernen? Willst du noch was lernen? Und das schafft Befreiung an Geist, Seele und Leib. Das macht dich gelassen. Ja, ich lerne. Ich lerne. Und die Lösung ist, ich bin mit dem Herrn einverstanden. Das Beste hat Gott für mich vorgesehen. Die beste Lektion, die wir gerade jetzt durchnehmen, sagt der Herr, das ist das Beste, was wir jetzt hier machen können. Und nicht, weil ich fehlerfrei bin, nein, weil ich den Herrn habe. Und der Herr korrigiert mich. Weißt du, wir denken manchmal, wir machen die Arbeit. Wir sind die Profis. Wir sind scharf. Ich werde nie vergessen, einen Schock habe ich mal in der Schule erlebt. Und das habe ich lange Zeit zu kauen gehabt. Dann schreibe ich einen Aufsatz und wir müssen einen Aufsatz schreiben über eine bestimmte Arbeit, über ein bestimmtes Thema. Ich habe so viel gewusst, ich habe so viel gewusst. Ich habe geschrieben, geschrieben, eine Seite, die nächste Seite, geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und dann meine Mitschüler haben gesagt, Mensch, hast du viel geschrieben. Und habe geschrieben, war so begeistert, ich habe so viel gewusst. Dann kriege ich das Heft zurück, Thema verfehlt. Und durchgestrichen. Thema verfehlt. Das war ein Schock für mich. Weißt du, ich habe gedacht, ich weiß alles. Und dann habe ich doch das Thema verfehlt. Und wir verfehlen oft das Thema. Und dann hat sich der Lehrer sich hingesetzt und gesagt, Johannes, jetzt sage ich dir, was du schreiben solltest. Und dann hat er mich aufgeklärt, wie das gemacht wird und was er wissen wollte. Verstehst du, er hat mich dann gelehrt, dass ich das Thema das nächste Mal nicht mehr verfehle. Aber das hat mir geholfen, zu achten, was das Wesentliche ist, wenn du einen Aufsatz schreibst, wenn du ein Thema hast, dass du beim Thema bleibst und nicht so ausschreibst und das noch mitnimmst und das noch einpackst und das noch sagst. Verstehst du? Manchmal mache ich das in der Predigt. Immer noch, Gott möge mir vergeben. Aber ich komme immer, und das Schöne dabei ist, ich komme immer noch auf den Punkt, auf den Schluss. Wenigstens zum Schluss dann. Nicht, weil Gott mich so akzeptiert, wie ich bin, sondern, weißt du, er nimmt mich so an mit meinen Begabungen, mit meinen Mängeln. Er nimmt mich mit meinen Grenzen, mit meiner Begrenzung. Er nimmt mich an. Und das ist das Beste, was mir hier passieren kann. Im Himmel natürlich, das ist ein anderes Kapitel. Diese Gewissheit. Weißt du, hier lebe ich ohne Spannung und Hektik. Ich kann entspannt mich zurücklehnen und sagen, Herr, du machst es, ich weiß es. Aber ich muss hier mein Bestes geben. Und nicht warten auf die dritten Zähne. Verstehst du, oder was auch immer sein mag. Ich kann entspannt sein. Ich nehme die Dinge so an, wie sie sind, reg mich nicht auf, auch nicht über die Menschen. Ich überlasse Gott die Menschen. Und das ist nicht einfach, Gott zu überlassen. Nach mir die Sintflut, Verstehst du?
Dann denken die Leute, dem ist alles wurscht.
Ja, im gewissen Grunde ist mir wurscht, weil ich dem Herrn vertraue. Ich sage, Herr, wichtig ist, dass meine Beziehung zwischen dir und mir stimmt. Und alles andere ist mir Schnuppe.
Ich darf also ganz ruhig bleiben. Ich weiß, Gott wird mit allen fertig, so wie wir gestern auch gehört haben, mit der Hagar, mit der Sarah. Da steht hier zwei Weiber, Entschuldigung, die so sich aneinander gerieben und aufgerieben haben. Gott macht das Beste draus. Am Schluss steht Ismael und Isaac zusammen am Grab vom Vater Abraham. Glaubst gar nicht. Das hätte, was glaubst du, was die Sarah Feuer gespuckt hätte, Gift gespuckt hätte, wenn sie das gesehen hätte? Der Ismael, der Lump da, der steht mit meinem Sohn Hand in Hand am Grab von Abraham und beerdigt den Vater. Oder das später, wir sehen Esau und Jakob. Wenn Gott handelt, das erspart dir und mir so viel Mühe, so viel Kraft, so viel Stress und so viel Ärger. Gott will das Beste für dich und mich. Er hat nicht Gedanken des Leides mit uns, sondern er hat Gedanken des Friedens. Er hat Gedanken der Vollkommenheit. Er will was Perfektes in unserem Leben zustande bringen. Und zwar, wenn er das alles machen darf, wenn wir es erlauben, was er euch sagt, das tut. Gott handelt an uns aus Liebe. Er gibt das Beste, das Allerbeste aus Liebe, aus freien Stücken. Die Liebe sucht nicht das Ihre und Gott sucht nicht das Seine. Was kriege ich dafür? Was springt mir dabei raus? Nein. Aus Liebe verausgabt er sich. Als Kinder Gottes dürfen wir bei Gott immer noch Menschen bleiben. Ganz normal Mensch aus Fleisch und Blut. Ich bin doch kein Heiliger. Weißt du, es ist ein blödes Bild, was die Maler darstellen, die Heiligen da, die scheinen, sind durchleuchtet und durchlaucht und was weiß ich, wie auch immer. Nein, die sind ganz normale Menschen. Die sind wahrscheinlich die normalsten Menschen überhaupt, die Heiligen. Die leben mit der Natur und mit allem. Wir müssen keine religiösen Monster werden. Und viele Christen sind religiöse Monster. Halbe Roboter. Verstehst du? Der Gerechte ist barmherzig durch die Barmherzigkeit Gottes. Und der Gerechte sogar, heißt es, erbarmt sich sogar der Tiere, steht in der Bibel. Aber 2. Mose 34, Vers 6, barmherziger und gnädiger Gott, du bist langmütig, reich an Huld und Treue und du bewahrst Tausenden die Huld, nimmst die Schuld, Frevel und Sünde weg. Verstehst du? Bis ins tausendste Glied. Gott vergibt die Sünden und unser Versagen und unsere Fehler. Und Psalm 130, bei dir ist viel Vergebung. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, wir würden nicht bestehen, heißt es hier weiter. Würde ich gar nicht bestehen. Würdest du die Sünde beachten, da würden alle durchfallen. Denn Gott hat keine Verwendung für die Sünden und für die Fehler. Gott hat keine Verwendung für deine Sünden und deine Fehler. Die sind dein Bier. Dein Gebräu. Ja, er hat keine Verwendung dafür. Hörst du mir gut zu? Weißt du, würde Gott sich an deinen Sünden interessieren und sie ergötzen und erbauen, was glaubst du, was dabei rauskommen würde? Er ärgert sich nicht über deine Sünden. Er nimmt sie gar nicht ernst. Er interessiert sich nicht. Weißt du, was Jesus sagt? Die sind deine Sünden vergeben, geh und sündige hinfort nicht mehr. So lachs. Wir denken immer, ja, da müsste. Wenn der wüsste, was das für eine Frau ist. Nein, es interessiert ihn gar nicht. Weißt du, würde Jesus an unseren Sünden etwas liegen? Oder Gott? Und so weiter. Dann leben wir sehr gefährlich. Aber es interessiert ihn nicht. Eigentlich denkt er gar nicht mehr an unsere Sünden. Denn durch den Tod Jesu Christi sind wir mit Gott versöhnt. Und jetzt pass auf. Und das ist das Beste, das Schönste. Gott regt sich gar nicht mehr auf über dich. Du bist ein liebes Kind, sein liebes Kind. Seit Golgatha, seit diesem Kreuz hier, kann und darf Gott nicht mehr an deine Sünde denken. Und wenn er das tut, macht er sich schuldig. Denn Jesus hat die Strafe gesühnt, hat alles auf sich genommen. Und wenn er das noch tun würde, dir irgendeine Sünde vorzuhalten, dann kannst du sagen, Herrgott, weißt du es nicht, meine Sünden sind bezahlt schon. Jesus Christus hat es getan auf Golgatha. Jesus tut. Nimmt Gott alle Argumente gegen deine Sünde, deine Vergangenheit, deine Verwerfung. Du bist Gottes Eigentum. Ah, ich bin begeistert. Das Beste. Und nicht nur hier, sondern auch weiter. Ich bin begnadigt. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Und Jesus hat Gott beruhigt. Und wenn Gott sich jetzt mal irgendwann mal über mich aufregt, kann sein, dass er sich mal aufregt, dann sagt Jesus, Vater, beruhige dich. Ich habe alles bezahlt, bis auf Heller und Cent und Pfennig und was weiß ich, was alles sein mag. Ich habe alles bezahlt. Beruhige dich, Gott. Und Jesus Christus hat aus dem zornigen, bösen Gott einen guten Gott gemacht, der nicht mehr zürnt durch die Sühne Jesu Christi. Gott kann jetzt einen Schuldigen suchen, er wird ihn nicht finden. Jesus starb für mich, Halleluja. Man stirbt nur einmal, man büßt nur einmal, man leidet nur einmal. Und jetzt hat Gott nur noch Gutes im Schilde, nur noch gute Gedanken. Was kann ich ihm Liebes tun? Wie könnte ich ihm begegnen? Was kann er gebrauchen in seinem Leben? Wie kann ich ihn beschenken? Wie kann ich ihm dienen? Das sind jetzt die Gedanken der Liebe Gottes. Seit Golgatha gilt ein anderes Gesetz, wird eine ganz andere Sprache gesprochen. Seit Golgatha, weißt du, ist die Schuld der Menschheit ausgetilgt. Der ganze Sündenregister der gesamten Welt ist vernichtet, zerstört, ob er Christ ist oder kein Christ ist. Jesus starb für die Sünden und es gibt kein Sündenregister mehr. Verstehst du, was kann da noch groß werden, passieren? Es gibt keine Verdammung mehr. Das ist Gnade, Vergebung. Gott hat keine Lust mehr, in deine Sünden zu wohnen, in diesem ganzen Gestank. Hat er keine Lust. Er gibt jetzt seinen Geist, eine ganz andere Gesinnung. Golgatha ist die Schnittwende in unserem Leben. Du kannst jetzt über die Zukunft mit Gott reden, nicht mehr über die Vergangenheit. Über die Zukunft. Vater, was passiert jetzt als Nächstes? Wie geht es mit uns weiter? Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Jetzt erlebst du das Erbarmen Gottes. Jesus hat uns befreit von jeder Form von Unterdrückung. Und eine der Formen der Unterdrückung ist schlechtes Gewissen. Weißt du noch? Weißt du noch? Erinnere dich noch? Weißt du, was da passiert ist? Von jeder Beklemmung und Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit. Er hat uns befreit. Jetzt bin ich unter dem Erbarmen Gottes. Es gibt verschiedene Formen von Kaffee. So Pulverkaffee, Instantkaffee. Und wenn du Instantkaffee machst, dann musst du ein Löffelchen rein, rumrühren und warmes Wasser und dann ganz gleich trinken. Verstehst du? Ein bisschen Milch, wenn du willst, und Zucker, wie auch immer. Weißt du, viele haben das nicht kapiert, wie einfach das ist, die Gnade Gottes zu erleben. Einfach einen Löffel nehmen, Wasser drauf und rumrühren und jetzt schlürfen. Ja, die Gnade Gottes in sich aufnehmen. Erkenne, wie gut doch Gott ist. Wir haben einen guten Herrn, der allen vergeben will. So steht es in der Bibel, einen guten Herrn. Schau, wie gütig Gott ist, der deine Sünden vergibt. Egal, wie tief du gefallen bist. Ich weiß nicht, für wen ich predige. Aber wenn ich hier predige, dann predige ich zu hunderten Menschen, die im Internet die Predigt nachher hören. Die hören das. Und ich bin begeistert und ich bin Gott dankbar. Was ich hier habe, ist nur Studio. Das ist mein Studio. In aller Liebe, ich wünschte, ihr würdet alle herkommen, ich würde euch predigen. Habt ihr live, dann seht ihr mich, wie ich mit den Händen flattere. Aber im Internet, da hören Hunderte. Und wir haben kürzlich geprüft und festgestellt, wie viele Anrufe, woher sie kommen und so weiter. Wir haben bis 700 Anrufe pro Tag. Pro Tag. Und 700 und geht nach oben. Kaum 100. Wir haben ganz schlechte Tage, wahrscheinlich, wo kaum jemand anruft, aber wir haben sowas noch nicht gehabt. Noch nicht gehabt, wo Leute nicht uns aufgesucht hätten im Internet. Und wir sind Gott dankbar. Und ich möchte gerade vielleicht für Leute sprechen, die irgendwo jetzt frustriert sind, enttäuscht sind. Die sagen, ich bin zu tief gefallen. Weißt du, ich sage dir eines, schau, wie gütig Gott ist. Er vergibt dir deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen. Die Heilung passiert von innen. Da sind die Knochenbrüche und die Sehnenrisse. Da sind das ganze Übel. Und Gott interessiert sich nicht, wie tief du gefallen bist und wie tief die Sünde dich runtergezogen hat und wie weit du dich von Gott entfernt hast und wie du dich verschuldet hast ihm gegenüber und wie ruiniert du bist. Ihn interessiert das Ganze nicht. Er sagt, komm her, mein Kind, komm her. Der Teufel will dich zerstören nur. Er will dich erniedrigen. Er will dich aus der Bahn werfen. Ich will das Beste für dich. Und Gott will das Beste. Und du kannst zu Hause, wo du bist, einfach beten. Bitte den Herrn um Vergebung. Sein Erbarmen ist grenzenlos. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Ja, bete, preise Gott. Römer Kapitel 6, Vers 1 bis Vers 23, ich lese nicht, keine Angst.
Aber da heißt es weiter, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Euch gibt es nicht mehr. Euch gibt es nicht mehr in der Sünde, in der Welt, im Leben. Also haltet dafür, der Matthäus ist gestorben. Keine Angst, ich lebe noch, ich predige noch. Aber das, was ich mal war, das ist weg, vorbei. Für Gott. Gott hat es mir erlaubt, mich tot zu erklären, mich tot zu stellen. Ich habe bei meiner Taufe die Todesanzeige aufgegeben. Mich gibt es nicht mehr. Ich existiere nicht mehr. Weißt du, Toten tut nichts mehr leid. Toten ist alles egal. Toten spüren nichts mehr. Ob du sie lobst oder verdammst oder verfluchst, ist vollkommen egal. Tote bringt auch nichts mehr. Weißt du, die sind weg. Die sind weg, die sind ruhig. Und die schlafen in Frieden. Die schlafen in Frieden. In Heilbronn ist etwas passiert. Da sind ein paar Lausbuben, die wollten ihrem Pfarrer, der sie konfirmiert hat, also diese Konfirmanden wollten dem Pfarrer eins auswischen. Die sind zur Zeitung gegangen, haben sich schwarz angezogen und sagte, ich möchte jetzt eine Traueranzeige aufgeben, und haben die Todesanzeige für den Pfarrer aufgegeben. Und so weiter, unser geliebter Pfarrer und so weiter ist heimgegangen und dergleichen. Der Pfarrer liest am nächsten Tag die Zeitungsanzeige und denkt, das gibt's nicht. Ich rufe seinen Bischof gleich an. Und dann sagt der Herr Bischof, haben Sie schon meine Anzeige gelesen? Dann sagt er, sagen Sie mal, von wo aus rufen Sie mich an? Von wo aus rufen Sie mich an? Die Burschen mussten natürlich 400 D-Mark Strafe zahlen damals, aber es ist egal. Aber es war ein Jux, ging durch die ganze Presse. Von wo aus rufen Sie mich an? Todesanzeige. Der Mann war tot. Rufschädigung. Verstehst du? Augustinus hat einmal gesagt, lass mich sterben, mein Gott, dass ich lebe. Lass mich sterben. Und Psalm 123, Vers 7, unsere Seele entweicht wie der Sperling aus der Schlinge des Jägers. Zerrissen war die Schlinge und wir sind frei und wir sind frei. Zerrissen, weg, weggeflogen. Tyrannen können dir nur mit dem Tod drohen, aber nicht mehr und nicht weniger. In Römer 14, Vers 8, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das ist das Gute, das Prima. Ich muss mich nicht fürchten vor gar nichts. Wir sind vom Leben umgeben, von der Herrlichkeit umgeben, von der Güte Gottes umgeben, vom Geist Gottes umgeben. Ich muss mich nicht fürchten. Gott macht alles perfekt. Auch solche Sachen, verstehst du, wo dann Leute sagen, ja, du bist für mich Schnuppe, du bist für mich Luft. Und das sagen die Leute öfters, aber das lässt mich auch kalt. Verstehst du, wir sind gestorben. Gott macht alles wieder gut, er stellt uns wieder her. Ich habe gestern auch euch gesagt, weißt du, du wirst für alles von Gott entschädigt. Du lebst nicht umsonst, du arbeitest nicht umsonst, du gibst nicht umsonst, du betest nicht umsonst, du machst nichts umsonst. Obwohl es aussieht, dass du es umsonst machen würdest. Weißt du, am Schluss gibt es die Krönung, den Abschluss, diese Belobigung. Ei, du treuer Knecht, du warst über so wenigem treu, jetzt kriegst du noch 5 andere Städte, die du bekommst und verwaltest. Gott ist an deiner Wiedergutmachung sehr interessiert. Und das ist das Beste. Wiedergutmachung. Jesaja 43, Vers 15. Und so weiter. Er blickt auf dein Leben und er sagt, ich schaffe was Neues. Vergiss es. Weißt du, jetzt was Neues kommt, jetzt was Neues passiert in deinem Leben. Psalm 37, ganz schnell, von Vers 1. Reg dich nicht auf, David. Reg dich nicht auf über Menschen, die Gottes Gebote missachten. Reg dich nicht auf. Das ist für mich Wort Gottes, ich reg mich nicht über gottlose, faule, dumme und träge auf. Mir ist egal. Sie schaufeln ihr Grab oder betten sich. Und dann heißt es weiter, Psalm 37, und wenn es Unheilstiftern gut geht, beneide sie nicht. Lass sie. Sie sind wie Gras, verdorrt und morgen sind sie weg. Oder verbrannt. Verlass dich auf den Herrn und tu, was recht ist. Dann bleibst du im Land und wohnst in Sicherheit. Suche dein Glück bei dem Herrn. Er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Halleluja. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn. Und er macht es richtig. Tolle Worte. Psalm 37. Deine guten Taten macht er sichtbar wie das Licht des Tages. Und deine Treue lässt er strahlen wie die Mittagssonne. Kann niemand mehr überstrahlen. Deshalb, du hast keine Konkurrenz mehr, wenn du mit Gott lebst. Und immer wieder diesen Tenor, dieses eine Wort, diesen einen Wortlaut, werde ruhig vor dem Herrn, sei still vor dem Herrn, reg dich nicht auf, werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun, bis er was macht, bis er eingreift. Weißt du, und schau nicht, was die Menschen im Schilde führen, Die wollen dich in eine Falle stellen, graben eine Grube, in das du hineinfallen sollst und so weiter. Lass dich nicht hinreißen zu Wut und Zorn. Ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun. Weißt du, wir können uns aufregen. Ich reg mich saumäßig auf, Entschuldigung. Da steht bei uns über den Reichstag ganz groß, dem deutschen Volk. Dem deutschen Volk. Und was passiert dem deutschen Volk? Wir machen für die halbe Welt alles, aber nicht dem deutschen Volk. Dem deutschen Volk. Da werden Gesetze beschlossen für Europa, für die Rettung des Euro und was weiß ich, welche Länder, für dem deutschen Volk. Ich könnte mich aufregen. Aber hier heißt es im Wort Gottes, reiß dich nicht hin in deinem Zorn, ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun, sonst tust du am Ende selber noch Unrecht. Verstehst du? Und legst dich in den Nesseln. Menschen, die sich Gott widersetzen, rottet er aus. Doch alle, die auf ihn hoffen, werden das Land besitzen. Und nicht lange mehr, pass auf, und das ist das Beste, kommt noch, nicht lange mehr, dann sind die Bösen fort und du wirst von ihnen keine Spur mehr finden. Den Armen wird aber das Land gehören und nichts wird fehlen an ihrem Glück. Nichts wird fehlen an ihrem Glück. Lass Gott machen. Lass Gott arbeiten. Übertrage ihm dein Problem. Sag, mach du das. Also, ich bin froh, dass mein Sohn Rechtsanwalt ist. Ich habe so viele Fälle manchmal, wo Leute Schwierigkeiten machen oder wo ich ja, mit Gericht zu tun habe. Dann sage ich, ich übergebe dir die Sache und mach du das. Und ich kümmere mich nicht mehr darum. Er soll es machen. Er hat ja studiert. Verstehst? Er soll zum Gericht gehen. Und ich kriege nachher nur noch den Bescheid, was dabei rausgekommen ist. Manchmal gut und manchmal schlecht. Manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Und das ist so in dieser Welt. Aber wie auch immer, trete ab. Und dann muss man, wenn du zum Rechtsanwalt gehst, du musst abtreten, alles, was du weißt und so weiter, dass du nicht mitfummelst und mitmischst und sagst, ja, also ich, dass du doch dem Gericht noch was schreibst, dann störst du mehr, als du nützen würdest. Deshalb trete ab. Leg alles in seine Hände, vor seine Füße. Überlass das Unlösbare dem Meister, Jesus Christus. Überlass es. Mach es. Sei nicht so pingelig und sagst, ich muss alles machen. Nein, du tust das, was du kannst. Und das, was du nicht kannst, das überlässt du dem Herrn. In aller Liebe. Gott sagt, ich habe nicht Gedanken des Leides mit dir. Gott korrigiert die Leute, Gott korrigiert auch dich und mich. Weißt du, und warte auf die Bearbeitung Gottes, bis er sich einsetzt. Hiob Kapitel 5, Vers 18, Kapitel 5 ist sowieso sehr interessant bei Hiob. Du solltest mal zu Hause lesen als Hausaufgabe. Da heißt es, die Wunden, die er schlägt, verbindet er und seine Hand schlägt zu und heilt mich auch noch dabei. Weißt du, kriegst ein Patch dahin, dass du vorfliegst und dann heilt er dich noch mit der anderen Hand. Mit Liebe und Güte. Da heißt es weiter, des Menschen Unglück wächst, das ist natürlich die Diskussion, seine Freunde versuchen ihn zu trösten. Des Menschen Unglück wächst nicht aus der Erde. Was ihm Not macht, trifft nicht von außen. Ganz arg wichtig. Das, was ihm Not macht, das, was ihm zu schaffen macht, trifft nicht von außen. Das kommt von innen. Das kommt von innen. Es kommt nicht zufällig. Aus seinem eigenen Wesen kommt das Leid. Hiob Kapitel 5. Weißt du, auf sein Innenwesen und so weiter. Das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Du siehst, wo kommt das alles her? Weil du nicht geheilt bist in deiner Vergangenheit. Da passiert etwas, wo du mal verletzt worden bist, und dann gehen gleich die Jalousien runter. Was ich befürchtet habe, das ist noch gar nicht passiert, aber schon in der Ankunft. Weiter hier 5. Er hilft den Schwachen, schützt sie vor Verleumdung und reißt sie aus der Hand der Unterdrücker. Er macht das. Du kommst selber nicht raus, kannst dich winden, wie du willst. Gott ist des Armen Zuversicht. Wie glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Sei doch froh, wenn Gott dich korrigiert durch all diese Zipperleins. Das sind nur Zipperleins, was du erlebst. Solange dir der Kopf nicht abgeschnitten wird, ist das alles nur Zipperleins. Verstehst? Das kannst du nur überleben. Ja. Die Wunden, die er schlägt, verbindet er mit seiner Hand. So oft dich auch das Unglück treffen mag, er wird dir helfen und den Schaden von dir fernhalten, dass die Seele geschädigt wird. Im Gegenteil, du kommst da raus, schüttelst ab und sagst, Halleluja, danke Jesus. Gott macht alles gut. Er schützt dich vor dem Zischen der bösen Zunge. Du musst nicht mehr fürchten vor dem Unheil, was dir naht und so weiter. Und du siehst, wie Gott alles so wunderbar macht. Lies Kapitel 5. zu Hause mal durch. Hier auf Kapitel 22. Hört doch endlich auf, Vers 21. Ihr, auf in Gott, dein Feind zu sehen. Und stöhne nicht so. Versöhne dich mit ihm. Weißt du, Gott ist nicht dein Feind. Gott ist dein bester Freund. Dein Freund und Helfer. Gott ist besser als jede Polizei. Gott ist dein Freund und Helfer. Und er will dich zurechtweisen, dir zurecht helfen. Vertraue Gott. Er will das alles wohl machen, was es auch immer ist. Er will es wohl machen. Fange an das Gute in Gott zu glauben. Zu sehen. Mein Vater will das Beste für mich. Und zwar nicht nur das Beste, das Allerbeste. Also ich bin davon überzeugt. Egal was passiert, egal wie es geht. Gott macht alles perfekt. Und ich halte daran fest. Er macht es. Die Leute können schimpfen, machen, was sie wollen. Der Lotse, der mein Leben steuert, ist der Heilige Geist und Jesus Christus. Er bringt mich durch diese Klippen durch. Er weiß, wo die Gefahren lauern und was mir droht und was mich erwartet. Vertraue Gott, er wird es alles wohl machen. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Hoffnung, die wir haben. Wir sind nicht ohne Gott und wir sind nicht ohne Hoffnung in dieser Welt. Wir wissen, unser Erlöser, unser Heiland, unser Retter lebt. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat das letzte Wort. Halleluja. Und der Vater im Himmel, ich danke dir, dass du für uns wohl machst. Wohl bereitest alles. Du bereitest uns den Weg und den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und du bringst uns sicher durch. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Herr, was für ein fantastisches Leben haben wir doch als Kinder Gottes, wenn wir richtig leben. Und wenn wir dir alles anheimstellen und dir vertrauen, mit Seele, Geist und Leib, du bringst mich durch, Herr. Halleluja. Und ich glaube daran und ich halte mich fest daran und ich verlasse mich darauf. Du bringst mich durch. Amen. Amen. Gott bringt dich durch, sei sicher. Wir singen noch ein Lied, Peter.